Heute Morgen, wir hatten ja da hinten steht noch eine Tafel, wenn ihr das so seht, mit so Fieberkurven drauf. Das sind zwar keine Fieberkurven, sondern das sind Lebensverläufe. Das waren Predigten, wo der Andreas uns gehalten hat, zwei. Und zwar ging es darum, dass das Leben eben verschiedene Höhen und Tiefen erlebt, einfach durch Ereignisse, die in unserem Leben passieren, schöne und weniger schöne. Und dann ist eben die Frage, wie man darauf reagiert. Er hat hier im Prinzip versucht, das untere Bild, das ist ein bisschen weit weg, aber man sieht da so eine kontinuierliche Linie, die oben verläuft. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, mit dem Herrn Jesus auch in Höhen und Tiefen in seiner Nähe zu bleiben und sich nicht runterziehen zu lassen. Das ist ja immer so die Gefahr, auch geistlich, dass man himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, mal sich freut über Sieg im Leben mit dem Herrn und dann wieder die Niederlage erlebt und am Boden liegt. Und sein Thema war so, wie ist es möglich, eigentlich dem Herrn nachzufolgen, sodass es eine gewisse Kontinuität hat, die Nachfolge. Und wir kamen dann am Schluss oder in der zweiten Stunde dazu, dass das eben in Christus möglich ist. Christus in uns, der in uns lebt und sein Leben in uns eigentlich entfalten möchte. Ich fasse es jetzt mit meinen Worten zusammen. Und das lesen wir im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, dass der Herr Jesus darum wirbt, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben, dass er unser Leben gesamthaft führt. Also er ist da für die geistlichen Themen, für Gebet, Predigt, Gottesdienst, Gemeinde, was auch immer. Da bringen wir ihn auch gerne in Verbindung. Aber er ist auch da für unseren Alltag, für unsere Arbeit, für unsere zur Schule gehen. Ich sage immer, er ist der beste Banker. Ich bin Bankkaufmann. Der Herr Jesus ist der beste Banker, ist der beste Techniker, er ist der beste Gärtner, er ist der beste Maler und so weiter. Er weiß genau, was wir in unserem beste Hausfrau, die beste Mutter, die beste Kind. Also er weiß eigentlich, was uns am besten tut, will ich damit sagen. Und zwar in allen Facetten und Bereichen des Lebens. Die Frage ist, glauben wir das? Manfred hat es vorhin schon gesagt, der Glaube ist die Hand, die das ergreift und in Besitz nimmt und für sich in Anspruch nimmt. Und, aber der Herr Jesus wirbt unglaublich viel darum, dass wir ihm doch einfach vertrauen. Und sein Leben, das er hier auf der Erde gelebt hat, ist absolut integer und vertrauenswürdig. Das heißt, es gab keine Sünde in seinem Leben. Er hat keinen Menschen Unrecht getan. Stellt euch das mal vor. Uns würde das passieren, dass kein Mensch uns Unrecht tut. Aber drehen wir es mal um. Uns würde es passieren, dass wir keinem anderen Menschen Unrecht tun. Beides hat der Herr Jesus gehabt in seinem Leben. Selbst wenn Menschen ihm Unrecht getan haben, hat ihn das nicht runtergezogen hier, wenn wir das Pieferbild dann nehmen, sondern er hat den Menschen vergeben, aber er hat sie manchmal auch zurechtgewiesen. Und die Zurechtweisung vom Herrn Jesus war aber immer in die Lebenssituation des Menschen und in einer Art, dass der Mensch, der die Zurechtweisung erhielt, davon profitiert hat. Also der Herr Jesus hat nie korrigiert, um jemanden zu zerstören oder zu vernichten oder fertig zu machen. So, den mache ich heute mal richtig fertig. So, der Stil, den wir in der Welt vielfach sehen, das gibt es bei Jesus Christus nicht. Trotzdem ist er ein gerechter Gott. Er liebt, aber ist auch gerecht und er korrigiert. Und warum korrigiert er? Er muss korrigieren, das werden wir drüber nachdenken, wird uns das auch klar, weil alle Korrektur dazu da ist, um zum Leben zu führen. Wir haben gestern zum Beispiel Pflanzen umgetopft. Die waren so eng eingewachsen, das kennt ihr. Die eine war wirklich so, dass die Wurzeln haben unterm Topf durch, obwohl da ja nur so kleine Löcher sind, waren so dicke Wurzeln. drunter und dann noch durch den zweiten Topf und nochmal Wurzel drunter. Also wir haben schon lange nichts mehr gemacht an dem Topf. Aber pst, das wollte ich nicht sagen. Aber okay, und jetzt haben wir umgetopft. Was haben wir machen müssen? Die Wurzeln abschneiden. Warum? Damit er neue Kraft bekommt, neue Energie. Also die Pflanze und hoffentlich wieder neu treibt und sich wohlfühlt. Der Herr Jesus ist auch gekommen, auch, er beschneidet auch manchmal, aber das muss sein, weil sonst werden wir wie eine Pflanze im Topf gefangen und umstrickt und werden irgendwann eingehen. Weil die Sünde, von dem der Herr Jesus uns befreit, die versucht uns unser Leben zu belasten, unser Leben einzuengen, unser Leben zu zerstören ein Stück weit und möglichst noch über uns hinaus das unseres Umfeldes. Also Sünde ist was äußerst Hässliches. Auch da kann man Unkraut, wer im Garten sich ein bisschen auskennt, nehmen. Es gibt Unkraut, das macht unter der Erde Wurzeln und dann kommt an der anderen Stelle wieder eine Pflanze raus und dann kommt die nächste raus. Und die kriegst du aus dem Garten so gut wie nicht mehr weg. Und ist für mich immer ein Bild von Sünde. Und wenn man zieht, bricht die Wurzel ab und macht einfach fleißig wieder weiter. Ist ein bisschen kleiner, ein bisschen zurück im Moment. Aber dann kommt sie wieder. Und Sünde ist was äußerst Hässliches in unserem Leben. Und wir müssen das lernen, die Sünde zu entlarven als unseren Feind und nicht unseren Freund. Und der Herr Jesus hat immer den Menschen eigentlich das göttliche Leben vor Augen gehalten und damit aber auch das sündige Leben entlarvt. Und auch wir müssen lernen, das göttliche Leben zu sehen, wie der Herr Jesus uns gesegnet hat, uns beschenkt hat, uns reich gemacht hat, uns ein neues Leben geschenkt hat. Und darin, im Betrachten des neuen Lebens, wird automatisch auch das alte Leben entlarvt. Und da gibt es leider manches, was wir vielleicht gar noch nicht so gesehen haben in unserem Leben, was mit Sünde aber doch zusammenhängt, wo wir uns vielleicht dran gewöhnt haben oder unsere Gesellschaft sich dran gewöhnt hat oder der Lieblingssatz, wo ich für mich immer so ein roter Satz ist, Alarmglockensatz, es ist halt menschlich. Und wenn es menschlich ist, ist es akzeptiert. Wir sind halt so, wir reagieren halt so, wir haben das Recht, auf unser Recht zu bestehen und was es alles für so Sätze gibt. So. Aber die nutzen dem Betroffenen nichts. Wenn die Sünde dich und mich, mein Leben belastet, dann ist sie wie eine Fessel. Ich hätte am liebsten, wenn wir Zeit hätten und so, Corona, keine Zeiteingrenzung und weiß nicht was überhaupt, dann hätte ich mal das versucht zu machen, mal jemandem die Beine zusammenzubinden und dann zu sagen, renn. Hätte ich natürlich nicht gemacht, weil er fliegt hin, hätte vor wenn dann Matten hingelegt. Chancenlos, man fliegt auf das Angesicht. Und das ist, oder nehmen wir John Bunyan, mit was hat es John Bunyan verglichen, wenn ich es richtig noch im Kopf habe? Wie bitte? Die Pilgerreise, ja, wie hat er die Sünde als Last dargestellt?
Rucksack mit Stein, oder?
Ja, so habe ich es auch in Erinnerung, Rucksack mit Stein. Also, wenn ich jetzt so euer Leben anschaue, euch, wie ihr gekommen seid heute Morgen. Keiner hat so einen Rucksack neben, ja doch kleine, erwischt. Nein, keiner hat so einen richtig fetten Rucksack dabei, auch komisch. Warum nicht? Warum tragen wir nicht so einfach Rucksack mit uns mit? Ist doch schön, sieht doch toll aus, sieht immer so Survival-mäßig. Manchmal einiges dann auch dabei und so. Nee, ist klar, Rucksack belastet das Leben und zwar hart. Also wer mit dem Rucksack einen 100-Meter-Lauf antritt an der Olympiade, der wird wenig Erfolg haben. Und leider auch viel Sport ernten. Aber im Bild gesprochen, Sünde ist Rucksack, Rucksack hoch drei. Sünde in unserem Leben ist Rucksack, ist nicht Freiheit. Sünde engt ein, Sünde zerstört dein Leben. Das heißt, du beschäftigst dich mit negativen Dingen. Du schmiedest vielleicht Pläne, du beschäftigst dich mit deinem Hass, mit deiner Wut, mit deinem Neid. Wir werden gleich einen Bibelabschnitt nochmal lesen, den wir schon zweimal gelesen haben die letzten Wochen, Markus 7. Aber eben Sünde unterm Strich macht uns einfach fertig. Da sehen wir mit der Zeit keine Sonne mehr. Und es, ohne Sonne gibt's wenig, was hier auf der Erde überlebt. Und das heißt, der Satan versucht durch die Sünde, die ins Leben kam, der Menschen, auch wenn wir den Herrn Jesus im Herzen haben, wenn wir wiedergeboren sind, ist die Sünde, wohnt im Fleisch und sie regt sich. Das heißt, sie versucht wieder in unserem Leben Raum zu gewinnen. Der Herr Jesus hat aber für die Sünde bezahlt und hat die Sünde besiegt. Aber trotzdem versucht sie, wie so eine Wurzel vom Unkraut, wieder Raum zu gewinnen und wieder sich in unser Leben einzunisten. Und damit nimmt sie automatisch Platz weg und verdrängt. Das ist ein Verdrängungswettbewerb, in Anführungszeichen. Und wenn sie wächst, wenn sie in unserem Herzen sich breit machen darf, dann verdrängt sie alles und führt uns vielleicht zu Taten, zu Worten, die wir sonst nie gesagt hätten. Aber damit wollen wir heute mal einen Blick nochmal auf das Leben werfen, was hindert, ein konstantes Leben in der Nähe des Herrn zu führen. Ich wollte eigentlich nicht sagen, was hindert, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich wollte eigentlich eher es umdrehen und sagen, auf was müssen wir achten, dass wir in der Nähe des Herrn bleiben. Also was bindet uns an den Herrn und damit wird das Hindernis eigentlich entlarvt. Aber der Satz ärgert mich, was hindert, weil das ist wieder das typische Denken, wie man es oft hat. Ich lasse es jetzt weg. Okay. Und wenn die Sünde versucht, unser Leben, wie gesagt, zu umstricken, zu umgarnen, und sie kommt nicht daher, so dass wir sie gleich entlarven. Und wir wollen heute einen Blick in unser Herz werfen, wie das eben oft in unserem Herzen abgeht, um auch zu sehen, was für ein Werk der Herr Jesus getan hat und was es für einen Weg daraus gibt. Und da werden wir vielleicht auch eine zweite Stunde noch dann brauchen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber wir wollen mal Markus 7 aufschlagen. Wahrscheinlich werden wir eine zweite Stunde brauchen, weil ich möchte heute Morgen mir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Es ist eben, wenn man ins Herz des Menschen guckt und auch in unser Herz, es ist im ersten Moment oft erschreckend. Aber bitte denkt dran, wenn man die Wurzel schneidet, hat man wieder Luft zum Atmen. Und wenn der Herr Jesus heute Morgen in deinem und in meinem Leben etwas bewusst macht, dadurch, dass wir ein Stück weit mal in unser Herz schauen, dann dürfen wir ihm das auch bekennen und ihm bringen und uns von ihm sein Werk, seine Erlösung auch in dem Punkt in Anspruch nehmen. Also ich weiß, dass die Stunde, was ich jetzt dann sagen werde, ist nicht so eine leichte Kost. Es betrifft uns aber alle. Und wie gesagt, es geht darum, dass der Herr Jesus zur Entfaltung kommen kann in unserem Leben. Und dazu braucht es auch Schnitt. Wir kennen das Bild vom Weingärtner, wo es heißt, dass der Vater durch den Weinberg geht und die Rebe auch schneidet. Das gehört auch dazu. Und damit die Rebe nachher Frucht treibt, nicht um sie abzuschneiden, ganz wichtig, sondern warum schneiden wir auch wieder Gartenbild, ist im Frühling halt so ein schönes Bild, weil es viele vielleicht auch betroffen sind. Wir schneiden unsere Pflanzen nicht zurück, um sie kaputt zu machen. Das wäre, dann graben wir sie lieber aus, sondern wir schneiden sie eigentlich zurück, damit sie neue Schönheit entfalten. Und das ist auch das Ziel vom Herrn Jesus. Und wir lesen mal Markus 7, Vers 14. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen: Hört mich alle und versteht. Also der Herr Jesus sagt ganz bewusst jetzt: Hört zu und versteht, was ich euch sage. Da ist nichts, Vers 15, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort. Damit erklärt er alle Speise für rein. Er sagte aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Der Herr Jesus fängt an hier mit einem Appell: Hört zu und versteht. Und es sagt auch dir und mir heute: Hör zu und verstehe. Beschäftige dich damit und verstehe das. Es geht um dein Leben. Und das ist wie so ein Aufruf. Und das ist mein Gebet heute Morgen. Dass wir zuhören und verstehen. Weil wenn wir nicht verstehen, was der Jesus sagt, dann ändert sich nichts in unserem Leben, gar nichts. Wir müssen es verstehen. Und was der Jesus hier anspricht, ist nicht irgendein Schönheitschirurgie und Schönheitsprogramm, ein Relax-Programm, sondern hier geht es um unser Herz. Wie viele Herzen haben wir? Eins. Können wir das teilen? Können wir es durchschneiden? Können wir es vierteln? Können wir es achteln? Nein, wir haben ein Herz. Und das im Bild gesprochen, auch wir im Körper haben ein Herz. Und dieses Herz ist, das wissen wir alle auch in der Medizin, ist das Lebenszentrum. Natürlich gibt es noch andere wichtige Organe, alles klar. Aber das Herz ist das Zentrum. Und es geht heute Morgen um unser Herz. Und der Herr Jesus warnt uns und sagt: Passt auf, was ihr esst, was ihr trinkt. Wie viel diskutieren wir, ob, weiß ich, Essen gesund ist und Trinken schadhaft ist und weiß nicht was. Er sagt, das ist alles Nonsens. Natürlich sollen wir auf unseren Körper auch achten. Das sagt die Bibel an anderer Stelle. Aber das ist im Vergleich nichts. Du trinkst, du isst, du verdaust und scheidest aus. So einfach ist es. Und wir Menschen unterhalten uns sehr gern über diese Dinge, über Dinge, die Nonsens sind, die ja schön sind zu haben, zu reden drüber, aber sie, der Jesus sagt, das geht einfach seinen Gang. Und auch Christen unterhalten sich gern über verschiedene Dinge, die haben einfach keinen Nährwert. Die haben wenig, die haben keinen dauerhaften Wert. Und da kann man sich mal streiten über weiß nicht was alles. Und in der Sache sind sie nichts. Nehmen wir einfach mal eine Farbe in einem Raum. Man kann jetzt streiten, ob das Gelb schön ist oder Grün schöner wäre. Okay, da schlagen sich selbst Christen die Köpfe dafür ein. Unverständlich. Ob das jetzt Grün oder Gelb ist, ist Nonsens. Es geht um die tiefen Dinge. Und der Herr Jesus sagt, das ist Nonsens, weil, und das ist der Punkt, denn es geht nicht in unser Herz, geht nicht in sein Herz hinein. Wichtig ist, was ist in deinem Herzen los? Was ist in meinem Herzen los? Wer wohnt in deinem Herzen? Wer regiert in deinem Herzen, in meinem Herzen? Wer hat Raum in unserem Herzen? Sind es die Wurzeln des Unkrauts oder ist es der Segen des Herrn? Ist es das neue Leben, das Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, das unglaublich anziehend und fröhlich und spannend ist? Oder ist es unser Geschmörzel und Gemörzel, der hat mich schräg angeguckt, unsere Neiderei? Und jetzt kommt die Aufzählung, denn aus dem Herzen der Menschen kommen hervor böse Gedanken hervor. Böse Gedanken. Wenn wir was denken, was Böses über einen anderen, ist es aus unserem Herzen, Geschwister. Das kommt nicht von irgendwo. Das heißt, wenn du hier sitzt und es kommt einer rein, wo dir nicht so passt, ich sage es jetzt aber ein bisschen provokativ, es muss nicht hier sein, es kann auch an der Arbeit sein, und du denkst, so ein Arschloch, dann kommt es aus deinem Herzen. Oder hat sich was im Herzen eingenistet und es geht nicht einfach über die Toilette raus. Es wäre schön, ich würde nur noch auf der Toilette sitzen. Aber das geht so nicht. In unserem Herzen geht was ab. Und das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel. Und wenn wir hier lesen, dann sagen wir vielleicht zu manchen Dingen, ja, also ich nicht, boah. Mord steht hier zum Beispiel, Unzucht, Dieberei. Aber unser Herz, und zwar aller unser Herz, und das müssen wir erkennen, ist dazu in der Lage. Wenn du überzeugt bist, dein Herz ist in Ordnung, okay, ist die Frage, worauf unterstützt du diese Überzeugung? Es gibt vielleicht auch eine richtige Überzeugung, weil der Herr Jesus das Herz in Besitz hat. Dann ist es in Ordnung, aber dann ist es nicht dein Herz in dem Sinn, sondern es ist ausgefüllt von dem Herrn Jesus, dann ist es erfüllt von Christus. Dann ist der Herr Jesus eigentlich, dann stehe nicht ich im Vordergrund, sondern bin ich dankbar, dass mein Herz in der Hand des Herrn ist. Dann höre ich, dann ist es in Ordnung. Aber wenn mir so Hochmut steht hier auch, Nase hoch, mein Leben ist in Ordnung. Hey, guck mal, der andere ist viel schlimmer. Hey, und die Christen, schau mal, wenn ich die Zeitung aufschlage, da Kinderschändung und weiß nicht was. Ha, bitte, mein Leben ist doch gut. Also da bin ich besser. Um das geht es genau nicht. Hört zu, sagt der Herr Jesus. Er sagt nicht, vergleich dich mit anderen und guck, ob du besser abschneidest oder nicht. Sondern der Vergleich ist, was passiert, wenn du vor Jesus Christus stehst. Das ist die Frage. Und was die anderen machen, geht uns gar nichts an. Es ist traurig, wenn Kinderschändung passiert. Das ist sehr, 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 sehr traurig. Aber bitte lass dich vom Teufel nicht aufs Glatteis führen, dass du sagst, solange die das machen, brauche ich mich um mein Herz nicht zu kümmern, bin ich allemal besser. Nein, du bist nicht besser, sondern dein Herz ist genau in der gleichen Lage, diese Dinge zu tun. Bin ich überzeugt davon, mein Herz ist genau in der Lage, diese Dinge zu tun. Auch wenn es im Moment nicht vorstellbar ist. Aber das Herz ist verdorben. Und im Alten Testament steht, trügerisch ist das Herz mehr als alles. Wer kennt sich damit aus? Kein Mensch kennt sich nicht mal mit dem eigenen Herzen aus. Und dann geht aber der Text weiter, ich, der Herr, bin es, der die Herzen prüft. Der Herr Jesus kennt dein Herz zu 100%, meins auch. Wenn ich dein sage, meine ich immer auch meins, nebenbei bemerkt, es ist einfach vom Redefluss her. Ich nehme mich da 100% mit rein. Und trügerisch ist das Herz mehr als alles. Das heißt, wir müssen erstmal anerkennen, was wir für ein Herz haben. Solange wir uns immer selber reinsprechen, kümmern wir uns auch nicht darum. Der Herr Jesus sagt ganz klar, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Wenn du sagst, mein Herz ist gesund, ich bin besser wie viele andere, was will Gott mir? Dann empfehle ich dir mal, Hiob zu lesen, 38, 39, 40, 41, 42. Und dann schau mal, ob du vor Gott immer noch so dastehst und sagst, was willst du von mir? Sehr guter Text, sollte man, sage ich aber auch mir selber, sollte man eigentlich regelmäßig lesen. Hiob 38 oder 39 geht's los, wo Gott Hiob antwortet. Und Gott sagt, ja Hiob, du hast großes Maul gehabt, hast mal aufgerissen, du willst mit Gott rechten, fangen wir mal an, komm her. Und dann sagt ihm Gott mal, wie er die Dinge sieht. Und Hiob musste am Schluss sagen, ich bekenne in Staub und Asche, ich habe einmal geredet und ein zweites Mal rede ich nicht nochmal, wo Gott ihn auffordert, ich habe es einmal nicht verstanden, ich mache den Fehler nicht nochmal. Und deswegen prüfen wir unser Herz. Unser Herz, wir müssen als erstes mal anerkennen, dass unser Herz durch und durch verdorben ist. Und wenn wir das nicht glauben, dann schaut doch in euer Herz. Schau in dein Leben selber und auch natürlich manchmal auch ins Leben der Mitmenschen. Aber jetzt geht es erstmal um mich, um dich. So. Wir haben hier gehört vom Stolz oder Hochmut, haben wir gelesen. Hochmut findet im Herzen statt. Wie oft sagen wir, der andere hat mich verletzt? So ein typischer Satz heute. Der andere hat mich verletzt. Wenn ihr es mal zu Ende denkt, hat er dich in deiner Ehre getroffen. Sehr oft. Er hat dich nicht so ernst genommen, wie du denkst, dass du ernst zu nehmen bist. Er hat dir nicht die Beachtung geschenkt, wie die dir gehört. Er hat dich nicht geehrt, wie es dir gehört. Er war frech und ungezogen. Das heißt, unser Stolz, unsere Haltung, die wir selber haben, wo wir immer von, die wurde getroffen. Sehr oft ist es das. Sehr oft, ich sage nicht zu 100%, aber sehr oft wird unser Stolz verletzt. Und dann sind wir eingeschnappt. Zu Recht, oder? Und dann teilen wir aus. Und das ist immer bei der Sünde dasselbe Spiel. Selbst wenn der andere dich wirklich Unrecht an dir getan hat, dann pflanzt sich seine Sünde in dein Leben. Ich habe euch vorhin gesagt, die Wurzeln gehen weiter. Er hat sich vielleicht vergriffen im Ton. Bei dir ist es angekommen. Du gehst hin, schlägst entweder verbal zurück oder gibst es an deine Kinder ab oder an sonst jemand, wo gerade vorbeiläuft. Oder machst gedanklich einen Riesenfass auf, was du dem alles wünschst, der dich da verletzt hat. Und unser Herz plant und denkt, und was hat der gemacht und warum hat er es gemacht und was mache ich jetzt? Und plant vielleicht sogar, schmiedet sogar Pläne, wie du es ihm zurückzahlst. Das ist unser Herz. Und alles verlorene Zeit, alles Abort, alles Kack. Alles verlorene Zeit. Der Jesus sagt, vergib ihnen, wie oft? 70 mal, sagt er in einem Wort. Und wir beten, wenn wir das Vaterunser beten, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Am besten, wir beten das lieber nicht mehr. Nein, Quatsch. Ich möchte, dass wir mal unser Herz gucken. Wir haben hier gehört von Hochmut. Wir haben hier gelesen von Unzucht oder Hucherei. Meint ihr, Unzucht, Hucherei findet spontan statt, so aus dem Nichts. Oder auch Ehebruch. So peng und zack. Ich würde sagen, zu 99,99999% nicht. Sondern da geht im Herzen was ab. Und zwar vorher überlege ich mir, ich bin vielleicht unzufrieden mit meiner Situation, ich bin unzufrieden mit meinem Partner, ich bin unzufrieden mit weiß was. Alles Mist, mit dem wir uns beschäftigen. Wir planen, wir machen Pläne, wie wir unsere Lust befriedigen können. Wir machen Pläne, was wir vielleicht, wir gehen vielleicht auf Dating-Apps oder was auch immer heute passiert und planen einen Ehebruch. Das passiert nicht über Nacht in der Regel. Und das ist auch unsere Chance, nebenbei bemerkt, weil wir sollten es merken. Es ist nicht so in der Regel oft, dass so bei solchen Dingen wir einfach übertölpelt werden, sondern oft ist es, sind es Wünsche im Herzen, die über Monate, Jahre vielleicht gewesen sind, sich verfestigt haben in unserem Herzen. Und dann kommt die Gelegenheit und dann fallen wir. Und deswegen, wir müssen auf unser Herz achten. Das ist das, was der Herr Jesus auch sagt. Aus dem Herzen kommt es raus. Halten wir uns nicht als edel und toll. Und es kann aus jedem Herzen herauskommen. Habsucht, Habsucht. Geschwister, glaubt es nicht, ich habe in meinem Leben Habsucht entdeckt, wo ich es nie für möglich gehalten hätte. Nie. Und ich bin so traurig darüber, dass das in meinem Herzen war, ich habe Buße getan. Und wenn der Herr Jesus dann das Licht mal den Vorhang ein bisschen öffnet, da erschrickt man über sein Herz. Das, was hier steht, findet bei dir und bei mir täglich statt, wenn der Satan nur eine Chance hat, etwas von diesem in deinem Herzen zu pflanzen, in meinem, dann wird er das tun. Und ich habe immer gesagt, ich bin frei von Habsucht, ich bete mir nichts ein auf mein Haus und ist auch so. Hat mich nie stolz gemacht, dass wir ein Haus besitzen. Das ist für mich ein Wohnort, wo ich einen Moment brauche und irgendwann ist er wieder weitergegeben. Da bin ich dem Herrn auch dankbar. Das war jetzt keine Anfechtung für mich, war einfach Dankbarkeit da. Aber auf einmal hat er das aufgedeckt in meinem Leben. Ich sage euch nicht wie, weil das ist mir zu peinlich. Das ist mir zu schlimm, zu böse. Da würde ich euer Herz belasten mit so einem Schrott. Und ich bin nicht hier, um die Sünde groß zu machen, sondern ich bin hier, um zu warnen, dass wir, der Herr Jesus sagt, hört zu und beachtet es. Unser Herz ist verdorben von Grund auf. Und wenn wir an die Beziehungen denken von Menschen, wo uns besonders nahe sind, wie schnell gibt es Missverständnisse, Konflikte, vielleicht zwischen Ehepaaren, zwischen Eltern und Kindern, aber hauptsächlich auch erwachsene Eltern und Erwachsene, also Großeltern, da gibt es oft sehr viele Differenzen und Probleme. Und vieles, und dann beschäftigen wir uns mit dem Schrott. Auch, ich weiß auch an meine Schulzeit, ist mir wieder ein Lehrer eingefallen, der Herr Kuri hieß er, naja, der ein oder andere kennt ihn, hätte ich den Namen vielleicht nicht sagen sollen. Der hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich jahrelang an den Kuri gedacht habe. Alles verschwendete Zeit, Schrott. Das war es nicht wert. Und es ist nicht wert, über Hurerei und Ehebruch nachzudenken. Es ist nicht wert, Pornos zu gucken. Es ist nicht wert, die Zeit zu verschwenden mit Internet. Mit Handy gucken wir einfach, was unser Herz macht. Warum machen wir das? Was macht sich breit in unserem Leben? Oder Herr Jesus zählt noch mehr auf. Lästerung. Ich läster nie. Nein. Und Lästerung gibt es sowieso nicht. Schon gar nicht in der Arbeitswelt. No. Überhaupt nicht. Was wird gelästert über andere Menschen? Alles Abort, alles Schrott, alles, was das Herz erfasst und ausfüllt und den Herrn Jesus verdrängt, das Leben mit dem Herrn Jesus, die Liebe, die Gemeinschaft, die Barmherzigkeit, die Freude, die Demut, die Geduld, alles, was der Herr Jesus schenkt, wird verdrängt Wo ist die Geduld? Hast du Geduld? Hab ich Geduld? Ist ein Kennzeichen, dass was nicht in Ordnung ist, wenn uns Geduld fehlt? Und dafür ist bei mir reichlich Mangel. Weil der Herr Jesus schenkt Geduld, die Frucht des Geistes. Das ist eine Frucht, die der Geist Gottes uns schenkt. Und wenn etwas von dieser Frucht in deinem Leben Mangel hat, dann kommt es nicht, weil der Herr Jesus nicht die Fülle ist, sondern kommt es, weil andere Dinge es verdrängt haben. Und deswegen ist es ernst zu nehmen. Und wir könnten noch mehr über diese Aufzählung hier, Arglist, Ausschweifung, Bosheit, es gibt andere Aufzählungen noch im Wort Gottes, aber wenn wir mal gucken, über was denkst du tagsüber nach, bitte achtet mal drauf, über wen denkst du nach, über was denkst du nach, und dann sind es oft Dinge, wo wir mit, über Unzufriedenheiten nachdenken, man, oft auch Dinge über ungelöste Probleme, wo der Jesus sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, also wir kommen nirgends raus. Vom Herrn 1000 Fragen, keine Antwort, einmal im Himmel. Und wenn ihr die Bibel, wenn wir die Bibel ernst nehmen, wir haben keine Antwort und keine Rechtfertigung für das, ist ja menschlich, macht ja jeder so. Ist ja normal, dass man sich da wehrt. Dann sagt der Jesus, nee, es ist nicht, es ist schon normal unter der Sünde, ja, unter den Sündern ist es normal, aber nicht unter meiner Regie. Ich habe ein anderes Leben anzubieten. Und der Herr Jesus möchte uns frei machen, die, eben wie so Rucksäcke, die wir abstellen unterm Kreuz, das Bild von John Bunyan, der seinen Rucksack mit den vielen Sünden, die er dann auch erkannt hatte, einfach unter das Kreuz gebracht hat. Und da gehören sie hin. Wir dürfen dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, ich habe mich hier verlaufen, auch gedanklich verlaufen. Ich habe vielleicht Stunden mich beschäftigt über die Sünde anderer Menschen. Oft sind es Nahestehende. Ich bring's einfach dir. Und wisst ihr, die Freiheit, wenn man einen Rucksack abstellt und dann weiterläuft, ich habe viele Wanderer hier im Raum, man meint eigentlich fast, man könnte fliegen. Ne? Das ist so ein schönes auch Gefühl, wenn man das einen Rucksack trägt, so bergauf, und dann ist man auf dem Gipfel und stellt den ab und läuft ein paar Schritte und denkt, wow, das ist ja ein ganz anderes Leben wie mit Rucksack. Und genau das ist es. Wow, der Herr Jesus hat ein ganz anderes Leben anzubieten. Und er will uns, dass wir den Schrott an den richtigen Platz bringen, und der ist unterm Kreuz. Es ist Tatsache, dass Menschen in unserem Leben uns verletzen, wenn sie sich versündigt haben. Wir dürfen ihnen vergeben, wir dürfen es unter das Kreuz bringen. Ob der sich entschuldigt oder nicht, weg damit. Beschäftigen wir uns nicht mit Sünde, die auch andere in unser Leben pflanzen. Und dann gibt es noch einen Punkt, den möchte ich erwähnen. Und der ist vielleicht für den einen oder anderen neu, aber vielleicht auch nicht. In der Bibel steht im Alten Testament, dass Gott auch die Schuld der Väter in der dritten und vierten Generation heimsucht. Wir können da mehrere Stellen lesen. Könnten wir, ich möchte darauf hinweisen. Es gibt in der Bibel den Hinweis, dass es Schuld der Väter gibt, die die Kinder bereinigen dürfen. Schuld bereinigen ist immer ein Dürfen. Das hat dem Herrn Jesus das Leben gekostet. Das ist nicht ein Muss oder eine Knechtung, sondern es ist eine Befreiung. Der Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Blut. Deswegen lassen wir uns nicht die Realitäten verdrehen. Wir denken manchmal, ich muss mich jetzt von der Sünde befreien. Nein, du darfst. Es ist ein ganz großes Vorrecht, wo wir Gottes Kinder haben. Und die Schuld der Väter, es gibt Sünde, wo man einfach auch dem Herrn Jesus bekennen sollte, wo die Eltern vielleicht begangen haben, oder nicht vielleicht, sondern wo ich weiß, dass die Eltern sie begangen haben. Das lesen wir auch praktisch in Daniel zum Beispiel. Daniel, wo sie in der Gefangenschaft waren, er bekennt vor Gott die Schuld der Väter. Esra macht es, Nehemia macht es. Und es ist so, dass das einfach eine Last auch sein kann, die Schuld der Väter oder der Eltern. Und das sind oft die sogenannten Todsünden, die Bibel nennt. Das waren Sünden, wo Todesstrafe drauf lag im Alten Testament. Das heißt, wenn dein Vater oder deine Mutter Hurerei betrieben haben, dann darfst du das dem Herrn Jesus bekennen, dass du damit nichts zu tun haben willst und dass es dir leid tut, dass dein Vater das getan hat. Nehmt es mal als Gedanken mit. Wer dazu Fragen hat, darf gerne fragen. Aber es ist so, dass sich oft, wenn ihr in Familien guckt, die Sünden der Väter fortsetzen. Es sind sehr oft bei Süchten, dass diese Knechtschaften weitergehen. Das könnt ihr sicher alle bestätigen. Das habt ihr sicher selber schon beobachtet. Und dann sind es aber auch oft bei Bindungen, eben zum Beispiel sexuelle Bindungen, die Väter schon ausgelebt haben, dass die Kinder oft dieselben Bindungen auch in ihrem Leben finden. Das ist jetzt eine Information an euch. Und nehmt die mal mit und nehmt sie ernst. Und wenn ihr den Eindruck habt, eure Eltern haben sich hier, oder nicht den Eindruck, sondern auch wisst, also ich habe meine Eltern direkt gefragt, wo sie noch dann am Leben waren, habe ich gesagt, liebe Eltern, gibt es in unserer Familie Schuld der Väter, Sünden, die unsere Vorfahren begangen haben, die ich nicht weiß? Weil ich kann auch ein bisschen zurückgucken, Eltern, Großeltern, aber so weiß ich auch nicht alles und dann drüber raus geht es gar nicht mehr. Und sie haben dann, nein, ich sag's nicht. Okay, dann kann man das auch dem Herrn bringen. Ich hatte auch das Bedürfnis, als mein Vater verstorben war, als Sohn, sie wird man oft wie der Vater gesehen. Es ist so in der Familie von außen, das ist ein Vetter. Und da habe ich einzelne Geschwister, einer sitzt auch hier im Raum, habe ich dann um Vergebung gebeten, wo ich wusste, dass mein Vater ihn falsch behandelt hat. Einfach damit er sieht, derjenige sieht, dass ich meinen Vater gesehen habe, dass mein Vater Unrecht getan hat und das nicht mittrage, mich davon distanziere. Und darum geht's. Wir müssen uns distanzieren von der Schuld der Vorfahren. Und wenn jemand Hurerei betrieben hat, dann ist es wichtig, dass man selber sagt, damit will ich nichts zu tun haben in meinem Leben, Herr Jesus. Ich bitte dich um Vergebung auch für die Schuld meines Vaters. Nehmt es mal mit, es ist ein ernsteres Thema, aber es ist wichtig, das ist auch nicht was ganz Besonderes oder so, sondern es ist einfach, Vergebung ist da und Gott hat gesagt, die Schuld der Väter sucht er manchmal heim bis ins dritte und vierte Glied. Das ist, warum, erklärt Gott nicht, aber die Sünde hat da gewisse Anrechte an den nächsten Generationen. Und das kann man aber durchbrechen, indem man das einfach bekennt und sich persönlich davon distanziert. Und zwar bekennen heißt nicht aus dem Verstand, das ist falsch, mache ich mal, sondern wirklich von Herzen sieht, Mensch, hier ist Schuld im Leben meiner Familie, mit dieser Schuld will ich nichts zu tun haben. Meine Großmutter hatte so ein bisschen den Hang zu medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, was medizinisch nicht so ganz erklärbar ist. Die hat mal mein Vater war Asthmatiker und dann hat sie so eine Frau bestellt und mein Vater hat sie aber total abgelehnt. Dann hat die Frau gesagt, mit dem kann ich gar nichts machen. Also war in meiner Familie auch etwas da, wo zumindest zu Kompromiss bereit war. Ich habe das dem Herrn alles einfach bekannt, was ich weiß. Und damit darf ich die Vergebung, er hat für alles bezahlt. Das ist noch der letzte Punkt, wo ich euch mitgeben möchte. Wie viel Schuld hat der Herr Jesus vergeben? 50%? 80%? 95%? Für den Rest hat es nicht gereicht, oder? Doch, es hat gereicht. 100%. Und ihr dürft, genau dafür ist er gestorben, ihr dürft mit allem, wir, du, ich, dürfen mit allem zu ihm kommen. Auch wenn es, wie man selber sagt, ist aber oberpeinlich, dass mir das passiert ist. Jetzt bin ich so lang Christ und jetzt habe ich so einen Bockmist gebaut. Ja, genau, dafür ist er gestorben. für dein und mein Bockmist. Und zwar nicht einfach so, sondern weil er weiß, dass wir die Freiheit wieder brauchen, dass wir Sünde, dass die Sünde uns sonst zerstört. Und wir dürfen auch zu 100% vergeben. Das ist ganz wichtig. Wenn dich jemand verletzt hat, ich nenne jetzt einfach dieses Wort verletzt, weil das so oft kommt, dann darfst du ihm zu 100% vergeben. Nicht zu 98, so ein bisschen Recht habe ich schon noch gehabt oder so. Sondern, und das ist eine Herausforderung, geht's mal durch. Ihr dürft euren Eltern, es gibt keine Eltern, wo nicht Schuld an ihren Kindern haben, behaupte ich, weil sie Erziehungsfehler gemacht haben. Ihr dürft euren Eltern zu 100% vergeben, dürft euren Geschwistern zu 100% vergeben, eurem Chef, allen zu 100%, dem Lehrer, der mich genervt hat, ist mir erst die Woche eingefallen, Fahrrad zur Arbeit, dachte ich, Herr, 100%. 100%. Ich will nichts mehr mit dem Schrott zu tun haben. Einfach nichts. Es kommt immer wieder und belastet mein Leben. Nein, Herr, danke, dass du bezahlt hast. 100%. Nichts zu behalten. Die Wurzeln machen weiter. Okay, jetzt ist